Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge von dem Stadtmagazin Känguru. Wir freuen uns heute mit dabei, die liebe Daniela Demmer. Hello.
Hallo, liebe Golli. Golroch Ismaili ist auch mit dabei und wir haben einen tollen Gast. Das ist der Norman Mellein. Der hat was ganz Tolles vor. Zusammen mit tollen Leuten. Er will nämlich eine Schule gründen. Hallo, Norman.
Ja, erstmal auch euch herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier mit euch das Interview führen darf. Ich war tatsächlich bis Juli am Erich-Kästner-Gymnasium tätig. Das war so meine, ja, ich will nicht sagen erste Liebe, aber so meine erste Schule, an der ich 15 Jahre war. Und am Ende auch dann in der Schulleitung tätig, als stellvertretender Schulleiter, dann auch zwischenzeitlich in der kommissarischen Schulleitung. Und dann aber aufgrund meines Engagements eben für diese Siebenbrückenschule, die aus einer Elterninitiative hervorgegangen ist, dann eben jetzt auch designiert als Schulleiter für die Siebenbrücken-Gesamtschule in Löbenich, ganz genau, ja.
Vielleicht kannst du uns direkt mal was zu der Siebenbrücken-Schule erzählen. Was macht die aus? Was ist das Besondere an der Schule?
Ja, da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich erzähle einfach mal so die persönliche Geschichte. Also ich kam mit drei anderen Elternpaaren, also wir selber sind auch Eltern von damals, als es losging, drei Kindern, mittlerweile vier Kindern, drei in der Schule. Und wir haben schon so im Jahr 2017, 18 immer mal wieder so aus einer, eher so einer, ich sage jetzt mal so einer Bierlaune raus gesagt, wir könnten doch auch mal selber eine Schule machen. Die Nachfragesituation in Köln ist ja durchaus so, dass es noch neue Schulen geben darf. Da können wir vielleicht auch nachher nochmal drauf eingehen. Und dann haben wir Leute aus dem Umfeld von der offenen Schule Köln in Rodenkirchen kennengelernt. Das ist vielleicht auch ein Begriff für viele. Eine Privatschulinitiative, die vor knapp 10 Jahren an den Start gegangen ist mit dem Schwerpunkt Inklusion. Und dann waren wir auch irgendwann angefixt und hatten auch die Möglichkeit, zwischenzeitlich mal in Rodenkirchen in die alten Räume von der offenen Schule Köln zu gehen. Das hat sich dann leider aber nicht ergeben. Da hat man die wirtschaftliche Power dann nicht ganz zu. Und wir sind dann aber irgendwann eben auf die Idee gekommen, mit der Siebenbrückenschule, mit einem Gesamtschulkonzept, auch mit einem Konzept, das für alle Kinder da sein soll, und kamen dann, ja, man braucht ja dann immer so, wie die Wirtschaftler sagen, so ein USP, also so irgendwas Auszeichnendes, so wie zum Beispiel auch die privaten Waldorfschulen so ihre Besonderheit haben, hatten wir halt dann die Idee, dieses Leader-in-Me-Konzept umzusetzen, wo es eben um 7 Wege geht, die Kinder zu verantwortungsvollen Persönlichkeiten dann auch heranbildet. Und da sind wir dann fündig geworden und wollten dann als erste in Deutschland mit so einer Leader-in-Me-Schule auch an den Start gehen. Das ist so ganz grob die Geschichte, wie eben auch viele Schulgründungen entstehen. Das kommt ja meistens auch aus bürgerschaftlichem Engagement oder auch wenn die eigenen Kinder auf Schulen sind und dann man so langsam merkt, ja, ist alles schön und gut. Also ich will auch, also ich bin überhaupt kein Feind dieses staatlichen Schulsystems. Ich kenne alle Vor- und Nachteile. Ich kenne auch die Vor- und Nachteile von Ersatzschulen. Aber es ist halt auch spannend, einfach mal selber was zu machen. Und Köln steht so in der Tradition, wenn irgendwas zu tun ist, dann packen wir alle gemeinsam an und ziehen an einem Strang. Zumindest sollte man das meinen oder so, so bleiben. Und auf die, ja, auf so verschiedene Ausgangslagen haben wir dann eben mit der Schulgründungsinitiative reagiert.
Ganz kurz eine Frage von meiner Seite. Du sagst wir und ihr seid eine Initiative. Ja. Wie viele Leute stehen dahinter?
7.
7, das ist heißt 7 Brücken, 7 Leute. Ihr habt es mit der 7.
Mittlerweile sind es 8.
Okay.
Weil die eine Mutter, die eine Mitgründerin ist mittlerweile auch verheiratet, ist auch Mutter. Also im Prinzip 4 Elternpaare, ja.
Also wenn du sagst 7, also das sind, wie nennt sich das? 7
Wege zur Persönlichkeit oder wie
ja, genau.
Die offizielle, also praktische Fachbegriff in dieser Leader-in-Me-Pädagogik ist eben 7 Wege zur Effektivität. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es sofort so nach Leistungsdenken und so weiter klingt. Aber es sind im Prinzip 7 ja, Wege, wie man als junger Mensch den Alltag ordnet, wie man sich ausrichtet auf höhere Ziele, wie man eben sein Leben sieht und sich halt auch mal Gedanken macht, die über den reinen Fach, reinen Fachunterricht hinausgehen. Ne?
Also vielleicht kannst du uns einfach mal zwei nennen, also zwei ganz
Ja,
konkret.
also das ist völlig unspektakulär und wahrscheinlich macht ihr beide das jeden Tag auch schon so, oder ich hoffe es zumindest.
Ich hoffe es
Also
jetzt auch gerade ein bisschen.
ein Weg heißt zum Beispiel, man soll jeden Tag oder auch längere Zeitabschnitte damit, ja, also sie so ordnen, dass man eben das Wichtigste zuerst tut. Ne? Also im kommt ja aus dem englischsprachigen Raum und da heißt eben put first things first, also dass man sich eben überlegt, was ist heute wichtig, was muss ich als allererstes machen. Und das ist im Prinzip in die Pädagogik übersetzt nichts anderes als, was weiß ich, so was man auch aus dem Schulalltag kennt, so eine Wochenplanpädagogik, dass man sagt, okay, heute muss ich das machen oder also ganz banal, ich muss erstmal in Englisch meine Vokabeln beherrschen, dass ich später einen Text machen kann. Also das ist so dieses Prioritäten setzen. Das ist etwas, das wir in der Schule dann eben ganz nach vorne stellen wollen auch. Und das andere ist zum Beispiel, das Prinzip, dass man Win-Win denken soll. Also, dass man nicht in dieses Muster verfallen soll. Um zu gewinnen, muss der andere verlieren. Ja, also da braucht man ja nicht nur in die Schulen zu gucken. Das ist auch im Alltag oft so. In der Wirtschaft ist es leider oft so. In der Politik ist es noch leiderer, noch öfter so, ne? Der andere muss verlieren, ich muss gewinnen und da wollen wir dann eben in unserer pädagogischen Arbeit dazu anleiten, dass die Schülerinnen und Schüler eben verstehen, dass es besser ist, wenn beide gewinnen, als dass wenn einer verliert und der andere gewinnt. Das sind so zwei Prinzipien und die setzen wir dann eben konkret in den einzelnen Unterrichtseinheiten um.
Das klingt super. Also ich
Das klingt
finde,
super.
ne, genau. Also Persönlichkeitsentwicklung ist ja sowieso und die sogenannten Soft Skills werden ja
Genau.
auch immer wichtiger. Ja, in eigentlich jedem gelingenden Leben, sag ich mal. Und Unternehmen achten ja auch tatsächlich immer häufiger auf genau solche Eigenschaften von Bewerberinnen und Bewerbern. Also von daher glaube ich, ist das ein super guter Ansatz. Kommt mir allerdings auch, was du jetzt erzählst, ein bisschen bekannt vor aus der Waldorfpädagogik, ne? Also Persönlichkeitsstärkung natürlich mit anderen Mitteln, auf anderen Wegen. Golli und ich, wir haben beide Kinder auf der Waldorfschule, ich gehabt, Golli noch aktuell. Und da spricht natürlich auch so ein bisschen, also da sieht man auch, die Sehnsucht nach Alternativen zum bestehenden Schulsystem ist vielfältig da. Und das wollt ihr natürlich, also ich meine, du bist vom Fach als Lehrkraft. Das muss ja auch einen Grund haben, warum du jetzt sagst, also wir müssen irgendwie was anders machen, damit es funktioniert. Was sind denn für dich so die größten oder was war die größte Motivation zu sagen, okay, wir machen jetzt oder wir versuchen diesen Kraftakt, das ist ja nichts anderes, eine Schule zu gründen, das kann ich mir vorstellen, es ist ein ziemlicher Kraftakt. Was war für dich so die Motivation zu sagen, so jetzt machen wir das, weil Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, also wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche, ist mir erstmal wichtig auch zu sagen, dass ich aus dem System praktisch komme, dass ich es kenne, dass ich es durchlaufen habe, von 2007 bis zu diesem Sommer. Und wie gesagt, weiß ich, dass es da viele Vorteile gibt und den Unterschied zu anderen öffentlichen Schulsystemen wie Frankreich, England oder so, die ich auch ein bisschen kenne, ist das deutsche öffentliche Schulsystem nicht so schlecht wie sein Ruf. Das ist mir immer wichtig. Also ich bin kein Flüchtling aus dem staatlichen System. Und ich weiß auch, das klingt alles gut, was wir an pädagogischen Konzepten haben, aber ich weiß auch, wie die Wirklichkeit ist und dass es immer eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was man gerne machen will und was man tatsächlich schafft. Das ist aber an jeder Schule so. Nichtsdestotrotz ist für mich der Privatschulsektor, oder ich sage eigentlich lieber Ersatzschulsektor, ein Bereich, wo wir enger Kooperationspartner der Stadt auch sind. Das ist und bleibt so. Wir sind ja auch als Ersatzschule, werden wir zu einem sehr, sehr großen Teil refinanziert, sonst kann man das ja gar nicht stemmen. Also dass auch praktisch aus Steuermitteln auch ein Großteil unserer Ausgaben finanziert wird. Also wir sind Partner. Und wir unterliegen auch der staatlichen Schulaufsicht, das ist klar. Also der Rahmen ist irgendwo vorgegeben, aber was die Motivation in dem Moment ist, ist, dass man eben von null an ein Team aufbauen kann als Schulleiter in meinem Fall, das auf gemeinsame pädagogische Prinzipien hin ausgerichtet werden kann. Also wir sind, was die Anlage angeht, eine ganz normale Gesamtschule. Also wir haben auch kein besonderes Profil, wie jetzt bei die von dir angesprochenen Waldorfschulen, die ein bestimmtes Konzept da fahren. Natürlich, wir haben diese Lead-in-Me-Pädagogik, klar, aber die Inhalte und die Fächer, das merkt man nicht, dass man an einer nichtstaatlichen Schule ist. Die Motivation war zu sagen, wir bauen ein kleines Team auf mit Leuten, die gemeinsam in eine Richtung agieren. Das ist etwas, was in einem bestehenden System, das habe ich über Jahre erlebt, auch jetzt gerade in der Schulleitung, unglaublich schwierig ist. Das ist aber nicht nur an Schulen so, das ist wahrscheinlich in jedem Unternehmen so. Wenn man mit einer neuen Idee kommt, ist es fast unmöglich, diesen riesen Tanker, sage ich mal, irgendwie zu bewegen, in eine Richtung zu lenken. Das ist manchmal auch eine sehr gesunde Pluralität, will ich gar nicht in Abrede stellen, ne? Aber es ist halt doch für das Lernen, also für das alltägliche Lernen, ein Riesenvorteil, wenn man ein Team zusammen hat, das sich zumindest auf die grundlegenden Dinge gemeinsam verständigt. Und das ist etwas, das in mir einen wahnsinnigen, ja, ein Feuer geweckt hat, zu sagen, da können wir doch wirklich für die Kinder und auch für die Eltern eine Schulumgebung schaffen, die sich wirklich deutlich unterscheidet, die auch, sagen wir mal, allein von der schieren Größe der Klassen, also wir können uns das erlauben, also deutlich unter 30 Kindern pro Klasse zu bleiben. Und diese Voraussetzung, eben dieses einheitliche pädagogische Arbeiten und auch die gemeinsame Vision, also zu uns kommt ja jeder absolut freiwillig. Im staatlichen System wird man zugeteilt. Da bleibt einem nichts übrig manchmal. Also ich kann mich gut erinnern, als ich Referendar war, dann 2007, war klar, das ist deine Schule, geh dahin. Ja. Und bei uns ist es eine bewusste Entscheidung von allen, die da in Zukunft mitarbeiten, aber auch von allen, die in Zukunft an unserer Schule lernen. Und das sind andere Voraussetzungen und das wird eben unsere Schule besonders machen. Wir machen vielleicht die Dinge nicht alle besser, aber es ist doch ein wirklich alternativer, anderer Zugang zum Lernen.
Und wie aufwendig ist es jetzt einfach mal eine neue Schule zu gründen?
Also heute nach dem Interviewtermin bin ich zum x-ten Mal bei der Bezirksregierung Köln, darf dort unsere Fortschritte vorstellen. Es ist ein großer Aufwand, aber es ist kein unmöglicher Aufwand. Vielleicht ist an der Stelle mal wichtig zu betonen, dass es im Grundgesetz Deutschlands einen Artikel gibt, der steht relativ weit vorne, dass im Prinzip jeder auch eine Schule gründen darf, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Also wir nehmen eigentlich im Prinzip nur unsere Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger hier wahr. Wir nehmen unsere Rechte wahr und gründen diese Schule. Aber der ganze Weg dahin, der wird natürlich begleitet von Behörden, ist ja auch klar. Immerhin sollen uns mal hunderte Kinder anvertraut werden. Und der Kraftakt ist groß. Man braucht viele professionelle Kräfte. Und sagen wir mal, die ganze konzeptionelle Arbeit, die wir machen im pädagogischen Bereich, ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern der große Knackpunkt ist das Schulgebäude und sind jetzt im Vorfeld natürlich, solange wir noch nicht genehmigt sind, auch die Suche nach geeignetem Personal. Das ist bei uns natürlich auch schwierig. Und sagen wir mal, auch die ganze Vorfinanzierung. Und auch Leute zu finden, die ins Risiko gehen, denn also für mich konkret zum Beispiel hieß die Entscheidung für die Siebenbrückenschule auch die Beurlaubung aus dem normalen Schuldienst. Und ja, es hat ja zum Schuljahr 23, 24, wie wir uns eigentlich vorgenommen hatten, auch nicht geklappt. Ne? Also es hat einfach von der Zeit nicht ganz hingehauen. Ja.
Wahnsinn. Also ich meine, diese Problematik, die du gerade umreißt, Gebäude, Personal, das ist ja auch das, was das, ich sag mal, das öffentliche Schulsystem, das bestehende Schulsystem umtreibt, ja, in vielerlei Hinsicht. Wie habt ihr das gelöst? Also oder wie löst ihr das, besser gesagt? Wie sieht's aus? Wo sind eure Schülerinnen und Schüler künftig untergebracht?
Also wir haben, falls alle Stricke reißen und unser Gebäude in der Ottostraße zum Genehmigungszeitpunkt noch nicht fertig ist, Unterschlupf gefunden bei einer lieben Kollegin von mir, an einer öffentlichen Schule am Gymnasium Neue Sandkaul in Widdersdorf. Ganz herzliche Grüße dahin an die Frau Kopp-Weyershausen, die ihre Türen aufgemacht hat für uns. Aber die Ottostraße, da wird schon seit einer Weile gebaut. Wie haben wir das gelöst? Wir haben im Prinzip, wie man das so schön heute sagt, outgesourced. Also die ganze Immobiliensache haben wir dann auf Nachfrage und wir haben uns ja eng beraten lassen, auch von der offenen Schule Köln, die ja gerade auch ein neues Gebäude gebaut haben und eröffnet. Das ist jetzt gerade, das ist das zweite Schuljahr. Und die haben uns damals eben Immobilienleute empfohlen. Das ist ein Immobilienentwickler aus Düsseldorf, der eben dann die ganze Sache mit einem renommierten Architekten macht, mit einem Architekturbüro hier aus Köln-Mülheim. Der Architekt selber, der hat schon ganz viele Schulen in Köln, auch öffentliche Schulbauten realisiert. Wir haben im Prinzip damit erstmal gar nichts zu tun. Das ist in wirtschaftlicher Verantwortung von diesem Büro. Und an der OSK hat man eben gesehen, dass es funktionieren kann, dass das auch wirtschaftlich darstellbar ist und sinnvoll sein kann, zumal ja heute auch sehr viel Wert darauf gelegt wird, wenn investiert werden soll in irgendwelche Immobilien, dass es auch diesen nachhaltigen sozialen Kriterien entspricht. Deshalb sind zum Beispiel auch Schulgebäude oder Pflegeheime, Krankenhäuser auch ja, Dinge oder Wertanlagen, die eben nachhaltige Investoren auch anlocken, ne? Und das ist für uns aber ein Riesenglück, weil wir uns eben mit diesen Riesenbatzen gar nicht beschäftigen müssen. Das könnten wir als privater Verein überhaupt nicht stemmen, ne?
Womit ihr euch aber beschäftigen müsst, ist ja mit fehlenden Bewilligungen, also nicht nur ihr, ne? Aber das ist ja wirklich auch, das lese ich immer wieder, ne? Dann fehlt da die Bewilligung, dann fehlt da Bewilligung, aber es fehlen halt auch, ich glaube, in Köln 700 Schulplätze, über 700 Schulplätze. Eltern sind verzweifelt, Schülerinnen sind traurig, weil sie nicht an die Schule können. Ich meine, Stichwort Schulplatzlotterie. Wir haben es sogar mit der Stadt Köln in die Tagesschau geschafft mit dem Thema. Und dann frage ich mich, an welcher Stelle hapert es da? Also warum ist die Stadt, Bezirksregierung, whatever, so langsam? Warum geht das nicht schneller?
Ja, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ich bin ja nur derjenige, der es erlebt hat und nicht der, der es ausführt. Also es ist tatsächlich so, also die Schulplatzsituation war auch eine Motivationslage bei mir. Ich habe an meinem Gymnasium in Niehl über die letzten Jahre eine zunehmende Frustration erlebt auf vielen Ebenen. Insbesondere aber bei den vielen abgelehnten Kindern, die zu uns an die Schule wollten. Vielleicht erinnert ihr euch noch vor 2 Jahren, als diese Mehrfachanmeldung möglich war. Da hatten wir eine dreifache Überbelegung, was die Anmeldezahlen angeht,
Boah,
wo sich dann
Wahnsinn.
teilweise wirklich Dramen abgespielt haben, wo Kinder dann plötzlich abgelehnt werden mussten, die teilweise in zweiter, dritter Generation schon bei uns auf der Schule waren, mal irgendwann. Und diese Praxis ist an den Gymnasien mittlerweile ein bisschen entspannter, aber an Gesamtschulen ist es nach wie vor katastrophal. Also an dem Schulstandort von uns zum Beispiel, von Siebenbrücken in Löwenich, gibt es bis heute keine einzige Gesamtschule in der Nähe. Es gibt Wasseramseweg, gibt es eine relativ große Gesamtschule als Alternative. Oder die Helios-Gesamtschule in Ehrenfeld, aber im ganzen Kölner Westen gibt es das nicht. Das bedeutet, dass ein Kind, das aus was für Gründen auch immer sich schwer tut mit dem Gymnasium, insbesondere mit dieser zweiten Fremdsprache, dann spätestens ab Klasse 7, keine Möglichkeit hat, eine adäquate Schulform zu finden, es sei denn, es ist irgendwo eine Realschule. Woran liegt das, dass es trotzdem so langsam vorangeht? Naja, also die Politik würde wahrscheinlich sagen, es geht ja gar nicht langsam voran, es passiert ja einiges. Die Eltern würden dem widersprechen und sagen, naja, wo ist denn die nächste Gesamtschule? Also wir haben erlebt, dass schlicht und ergreifend die städtischen Behörden auch wie überall mittlerweile an Personalnot leiden. Die sagen einfach, wir können nicht schneller bearbeiten, wir bearbeiten nach Eingangsstempel, ihr seid nicht die Einzigen und so weiter. Was bei uns letzten Endes die ganze Sache ziemlich beschleunigt hat, war dann ein Beschluss der Bezirksvertretung in Lindenthal, wo also einstimmig von allen Fraktionen auch an die Stadt als Signal gesendet wurde, dass diese Gesamtschule errichtet werden soll. Und daraufhin ging es ziemlich schnell. Und da muss ich ja sagen, als dann mal die Dringlichkeit erkannt wurde, ist da auch wirklich Tempo reingekommen. Wie das jetzt im Einzelnen zu bewerten ist, dass dann auch kleinere Details plötzlich eine große Rolle spielen, dass man teilweise lange auf eine Antwort wartet. Ich glaube, das ist der normale bürokratische, behördliche Weg. Das kennt jeder, der in Köln mit Behörden zu tun hat. Aber ohne da jetzt zu negativ sein zu wollen, aber also gerade von der Bauseite weiß, die auch in anderen Städten bauen, weiß ich halt, dass Köln wirklich einsamer Spitzenreiter ist bei der Bearbeitung von solchen Anträgen. Aber wir wollen trotzdem Köln bereichern und bei der Liebe zur Stadt drückt man auch mal das ein oder andere Auge zu. Die Konsequenzen für uns sind aber natürlich schon auch erheblich, das ist klar. Vor allem für die Kinder, die jetzt nicht starten konnten, ne, im August. Das ist
Ganz,
sehr schade, ja.
ganz kurz eine lebenspraktische Frage. Du sagst immer Gesamtschule, ist das 1. bis 13. Klasse oder 5. bis 13. Klasse? 5. Okay.
Die Kinder können nach der Grundschule dann zu uns an die Schule kommen. Und zwar mit jeder Schulempfehlung. Das ist die Besonderheit. Und innerhalb dieser 9 Jahre guckt man dann eben gemeinsam mit dem Kind, gemeinsam mit den Eltern, welcher Bildungsabschluss möglich ist und vielleicht auch der passend ist fürs Kind.
Noch zwei lebenspraktische Fragen. Ich möchte mein Kind bei euch anmelden. Was muss ich tun?
Also die Anmeldung bei uns funktioniert so, dass man sich zu einem persönlichen Gespräch verabredet, entweder mit mir selber oder mit jemand anderem aus dem pädagogischen Bereich. Wir schauen uns auch keine Zeugnisse an, sondern wir sprechen wirklich mit dem Kind, gucken uns genau an, wie wollen die Eltern hier wirklich das Kind aus Überzeugung auch für unser Konzept? Möchte das Mädchen, möchte der Junge tatsächlich kommen oder was sind jetzt die Hintergründe? Und das entscheiden wir dann tatsächlich nach dem persönlichen Gespräch, ja.
Und was ist realistisch? Also wenn du sagst, okay, wir sind jetzt gerade im Genehmigungsprozess, keine Ahnung, wir wollten jetzt eigentlich starten. Das heißt,
Ja.
wenn mein Kind jetzt beispielsweise in eine 3. Klasse geht, an der
Ja.
Grundschule, dann wäre das ein guter Zeitpunkt, mit euch zu reden.
Es reicht vielleicht im 4. Schuljahr dann auch noch. Wir haben ja auch viele Termine schon belegt. Also es geht jetzt schon los. Also vor allem auch viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf wollen zu uns, weil wir auch eine kleine Einheit sind. Also wir haben fast alle Kinder, die zu uns kommen, haben ein kleines Paket auf dem Rücken. Ja, also die sind ganz, ganz viele, die aus einer schwierigen Schulsituation auch kommen und die gezielt auch nach kleineren Systemen suchen, ne? Oder
Ihr
auch
seid
eben
einzügig, ne? Das heißt, euch wird es
nur
im.
dieses Jahr, nur dieses Jahr. Also ab kommendem Schuljahr wird es zweizügig sein. Also das heißt, wir nehmen in die 55 Kinder auf, aber dieses und nächstes Jahr auch jeweils in die 7. Also das ist so eine Art Aufbaugesamtschule für alle Kinder, die nach der Erprobungsstufe am Gymnasium oder an der Realschule sagen, ich will die Schulform nochmal wechseln. Dann nehmen wir auch einmalig jetzt in die Klasse 7 auf. Also
Aber der Bedarf wäre doch eigentlich da. Wieso startet ihr nicht direkt mit allen durch? Warum macht man das nicht?
zum einen habe ich schlicht und ergreifend die Leute noch nicht. Also wenn ich noch keine Genehmigung habe und kann jemandem noch keinen Vertrag mit Datum anbieten, da unterschreibt natürlich keiner, weil die Miete muss auch im Oktober weiter bezahlt werden und wenn nichts reinkommt, geht das nicht. Und zum anderen ist es mir wichtig, auch als Schulleiter, dass wir ganz, ganz langsam wachsen und diese Schulkultur, ne, die von Sicherheit, Wertschätzung, auch von Zielorientierung, von dieser Leader-in-Me-Orientierung geprägt sein soll, dass wir genug Zeit haben, um mit den Kindern das wirklich einzuüben, einzustudieren. Auch wir als Kollegium. Also wir starten auch neu damit. In Deutschland gibt es keine Leader-in-Me-Schule. Wir waren jetzt vor ein paar Wochen mit zwei Müttern, die ihre Kinder bei uns angemeldet haben, in Holland, direkt an der Grenze in Sittard und haben uns da eine Leader-in-Me-Schule angeguckt. Also wir müssen ja selber uns erstmal finden. Es ist wie überall, ne? Auch als sich das Känguru-Magazin gegründet hat, wird wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen die ganze Redaktion übergequollen sein. Man muss erstmal die Menschen finden, die bereit sind, das auch mitzutragen. Und dieses Wachstum dauert. Also ich kann, ja, es ist wie so ein kleines Pflänzchen, ein zartes, da muss ich mich drum kümmern. Also von daher kann man leider nicht noch mehr anbieten. Ja.
Ich hätte noch eine kleine praktische Frage. Ich bin Lehrkraft, möchte mich gerne bei euch bewerben.
Ja, oh, schnell, ganz schnell.
Quereinstieg geht bei euch wahrscheinlich nicht so ohne weiteres, ne, als Lehrkraft.
Ja. Genehmigungsverfahren ist die Bezirksregierung sehr, sehr streng. Also ich habe gerade gestern noch mal ein langes Telefonat mit der zuständigen Dame geführt und auch heute ist es wieder Gegenstand von langen Diskussionen. Wir dürfen nur Leute nehmen mit tatsächlich mit Lehrbefähigung im jeweiligen Fach und mit abgeschlossener Berufsausbildung, mit Staatsexamen, einem zweiten Staatsexamen. Das ist natürlich schwierig. Später können wir Lehrkräfte, die krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen ausscheiden, bei uns dann durch Quereinsteiger besetzen. Aber gerade weil natürlich im Ersatzschulbereich auch Gleichwertigkeit und Vergleichbarkeit da sein soll, ist das nicht so einfach wie an öffentlichen Schulen. Ja.
Ich schwenke noch einmal von den LehrerInnen zu den Eltern.
Ja.
Wie ist denn da Elternmitarbeit gefordert bei euch?
Ja. Also zum einen ist es so, wir haben von Anfang an ein sehr inklusives System gefahren, was auch bedeutet, dass wir kein Schulgeld erheben. Also das ist ja offiziell sowieso nicht gestattet, aber viele Schulen machen es ja trotzdem. Ich weiß auch, wie zum Beispiel die Waldorfschulen sich finanzieren und so weiter oder Liquidität verschaffen. Wir machen das so, dass wir die Eltern bitten, also A, einen finanziellen Beitrag zu leisten, trennen hier aber das Aufnahmegespräch und die pädagogische Arbeit sehr, sehr streng von diesen wirtschaftlichen Aspekten. Also ich habe gestern mit einer Mutter gesprochen, die mit ihrer kleinen Tochter kam, die sagt, ja, was, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich stopp, das ist Sache von der Geschäftsführung, ich will davon gar nichts wissen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich einen gewissen Eigenanteil refinanzieren und wir brauchen, das ist so der Erfahrungswert, den wir von der OSK haben, von der offenen Schule Köln-Rodenkirchen, dass man so 150 bis 180 Euro pro Kind pro Monat im Durchschnitt braucht. Wir setzen da auf das Solidarprinzip, dass wir sagen, wer mehr zahlen kann, tue das bitte. Also in so einer Art Stipendienform dann, ohne dass das die Kinder jeweils wissen. Die Eltern, die das nicht bezahlen können, die zahlen es auch nicht. Also das kann nicht Aufnahmekriterium sein. Und das andere ist, dass wir Eltern also wirklich um ihren Beitrag bitten, wenn sie in irgendeiner Form zur Gestaltung, zur Ausbildung der Kinder, der Schule beitragen können. Also zum Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel eine Mutter, die ist auch Musiklehrerin, die ist musikalisch sehr talentiert, die Kinder auch, dass man sagt, okay, können Sie sich vorstellen, Frau Schmitz, hier einen Chor zu leiten oder einen kleinen Musikworkshop zu machen. Oder wir haben jetzt eine andere Familie, da hat der Onkel hat so einen mobilen Fitnessraum oder so ein Zirkeltraining und der stellt dann mal seinen Bus vor die Tür. Wenn jemand einen Großvater hat oder eine Großmutter gerne im Garten arbeitet, wir haben ein ganz tolles Außengelände, da könnte man mit den Kindern vielleicht ein bisschen ein Beet anbauen oder so. Also die Form von Mitarbeit ist gewünscht. Allerdings verpflichten wir die Eltern nicht wie andere Schulen dazu, also sich zweimal im Monat zu putzen oder die Klassenräume anzustreichen. Also was wir wollen, ist vor allem, dass die sich als Teil von einer großen Schulgemeinschaft begreifen und insbesondere, das vielleicht als letzter Punkt noch, sich wirklich als Erziehungspartner zu verstehen. Ne? Also das ist ja auch oft was, ich weiß nicht, wie oft ihr eure Schulen besucht von den Kindern, so einmal im Jahr Elternsprechtag und das ist dann mehr so ein Spießrutenlauf.
Da wir
Nur
ja
damit,
beide
oder? Ja.
Waldorf-Familien sind, also das, was du so gesagt hast, auch mit dem finanziellen Beitrag und so, und dass die Eltern aufgefordert sind, mit an einem Strang zu ziehen, das ist quasi eins zu eins wie in einer Waldorfschule. Ich habe
Okay,
es nicht
dann ist er
anders
gut, ja.
kennengelernt. Und auch da gab es das Finanzgespräch getrennt vom
Okay, ja.
Aufnahmegespräch in dem Sinne und exakt auch nach dem Solidarprinzip, was ich auch gut finde. Also ehrlich gesagt, das
Ja,
ist,
natürlich.
ne, so, das ist ja auch sinnvoll. Also zu sagen, wir wollen niemandem die Tür vor der Nase zuschlagen, sozusagen, sondern wer das nicht bezahlen kann, das kriegen wir querfinanziert. Und das finde ich auch das Charmante daran. Und natürlich können sich Ersatzschulen, die ja nicht zu 100% refinanziert werden, dann auch gar nicht anders finanzieren. Es funktioniert ja nicht so, ne?
Genau.
Aber von daher ist es ja auch ein bewährtes Prinzip. Ist ja auch alles wunderbar so. Ja, Golly, welche Frage brennt dir noch unter den Nägeln? Ich muss. Jetzt, man kann dich nicht hören, du hast dich ausgeschaltet.
Das stimmt. Hat immer wieder. Genau, also eine ganz, ganz praktische Frage vielleicht noch so zum Abschluss. Wie sieht denn dein Alltag im Moment aus? Ich meine, jetzt gleich fährst du ja zur Bezirksregierung. Also wie stelle ich mir den Alltag eines designierten Schulleiters vor, der genau, der bald startet, ne? Also das heißt, die Kinder, die ihr eigentlich aufgenommen habt zur 5. und zur 7. Klasse, diese Klassen gibt es jetzt aber gerade noch nicht. Oder gibt es die schon und die
Genau.
sind bei. Nee, ne? Die gibt's nicht. Genau. Ab wann startet ihr?
Wenn ich das beantworten könnte, dann wäre ich sehr glücklich heute. Ich würde es auch dir gerne beantworten, ich kann es aber nicht. Wir müssen im Laufe des Kalenderjahres starten. Das ist einfach aus wirtschaftlicher Notwendigkeit so. Vielleicht im allerschlimmsten Fall zum zweiten Halbjahr, aber dann wird es wirklich kritisch. Ne?
Aber wo
Dann.
sind denn dann die ganzen Kinder jetzt eigentlich? Sitzen die zu Hause?
Nee, nee,
Oder wo
nee.
sind die?
Die haben verlängerte Ferien, ja. Nee, für uns war ja klar, also die ganzen Schulverträge, die wir abgeschlossen hatten mit etwa 50 Eltern, die waren unter dem Genehmigungsvorbehalt. Also es war klar, dass wir keinen Schulplatz vergeben können. Gut, wenn man im staatlichen Anmeldeverfahren ist, kennt man das. Es gibt eine Schulnummer und dem wird dann das Kind zugeordnet und so weiter. Wir haben ja gar keine Schulnummer. Uns gibt's de jure nicht. Also wir sind nicht existent im Prinzip für die ganzen Systeme und bei uns kann auch kein Kind eine Schulpflicht erfüllen. Uns gibt es als Elternverein und als Schulträger gemeinnützige GmbH, das gibt es schon. Die Kinder waren alle auf anderen weiterführenden Schulen angemeldet und sind dort auch. Und natürlich werden viele, die jetzt ins fünfte Schuljahr gegangen sind und ihre Klasse schon kennen, auch dann da bleiben. Also da machen wir uns keine Illusion. Es gibt aber ganz viele Kinder, gerade im siebten Schuljahr, die zum Teil die Klasse wiederholen oder die an der Schule unglücklich sind aus unterschiedlichen Situationen, die brennen darauf, dass es bei uns endlich losgeht. Und die warten heute auch ganz gespannt auf die Ergebnisse der Gespräche heute mit der Bezirksregierung. Die wollten schon so Live-Ticker haben, aber das kann ich, glaube ich, nicht leisten. Aber ich schreibe eine lange E-Mail.
Ah, das heißt, du
Und
hast mit den Kindern auch Kontakt und hältst die
ja,
immer auf dem Laufenden.
genau. Also wir haben im Prinzip auf privater Basis jetzt so eine Hausaufgabenbetreuung angeboten, wo auch ehemalige Schülerinnen und ehemaliger Schüler von meinem alten Gymnasium mithelfen. Dann eben eine Kollegin von mir, wir haben ja da schon Räumlichkeiten in der Ottostraße, wo man sich hinsetzen kann. Dann können die Kinder sich da in Ruhe hinsetzen, Hausaufgaben machen. Wir haben mal einen Musikworkshop als Verein angeboten. Wir waren in den Sommerferien mit denen mal im Schwimmbad und sowas. Also wir schicken fast jede Woche, manchmal zweimal ein Update, was ist so gelaufen. Wir treffen uns im Team, machen Fortbildungen zum Leader-in-Me-Konzept. Da gibt es eine Trainerin, die auch an anderen Schulen mittlerweile schon tätig ist. Also dieses Leader-in-Me-Konzept woanders noch implementiert. Die Trainerin kommt zu uns, macht Fortbildungen mit uns. Aber also das passiert vor allem im Nachmittagsbereich. Also bei mir ist das Lehrerleben gerade so ein bisschen umgedreht, ne? Also sonst ist es immer vormittags, habe ich recht und nachmittags frei. Jetzt ist es genau umgekehrt. Ich habe vor allem vormittags, weil was natürlich hier die familiäre Situation sehr entspannt, kann ich meine eigenen Kinder erstmal zur Schule bringen und so. Ja, und also offiziell bin ich jetzt auch in Elternzeit sogar noch 2 Monate und kann dann aber eben die beiden Dinge auch gut miteinander vereinbaren. Viel Arbeit ist jetzt natürlich Lehrplanarbeit, curriculare Arbeit und eben diese ganzen Genehmigungssachen, Abstimmung mit der Bauseite. Und auch schon ein bisschen Spenden sammeln und sowas. Also mir wird es nicht langweilig, aber es ist natürlich eine, ja, wie soll ich das sagen? Also es ist wie so, wenn man an der KVB-Bushaltestelle sitzt und wartet auf den Bus und es regnet und er kommt nicht.
Und er kommt nicht. Also, ich
Ja.
kann nur wirklich von ganzem Herzen sagen, ich drücke euch dermaßen fest die Daumen, dass das bald
Danke.
funktioniert, weil ich glaube,
Vielen
irgendwann
Dank.
verliert man sonst auch den Atem. Ne? So, es ist so wie so, ach, wann sind wir endlich da? Ne?
Ja,
Und
ja.
das ist dann gerade natürlich auch für die Kinder. Also für Kinder ist ein Jahr einfach eine wahnsinnig lange Zeit. Für uns ist ein Jahr so, ne, schnell vorbei.
Genau.
Und das gerade jetzt finde finde ich, ist das jetzt auch eine Kindergeneration, die wirklich auch in vielerlei Hinsicht aufgefangen werden muss, weil die einfach so eine Menge auch im Gepäck jetzt schon haben durch Corona und alles Mögliche. Deswegen drücke ich euch, drücken wir euch ganz fest die Daumen, dass es bald gut über die Bühne geht und dass ihr super starten könnt.
Genau. Ja.
Tausend für Einladung zur Eröffnung.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall dabei. Wir freuen uns schon sehr.
Total.
Also ich bin wirklich sehr gespannt.
Ja, ich auch. Ja. Und tausend Dank für deine Zeit, die ja knapp ist. Ne? Und für dieses super spannende Gespräch. Also ich finde, es ist wirklich sehr mutig, was ihr da macht und unterstützenswert. Also danke.
Vielen Dank.